Was habe ich davon, wenn ich die töte? Diejenigen, wofür ich das mache, die sind dann gar nicht mehr da. Ja, also meine Familie. Und er sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte Waldasket werden oder eben Einsiedler werden, von Almosen leben.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir beschäftigen uns weiter mit indischer Philosophie-Mythologie und wir haben ja in der letzten regulären Folge über das Mahabharata gesprochen, das große epische Gedicht, das vom Bruderkrieg zweier Königsfamilien handelt. Und heute blicken wir dann nochmal rein, aber nur in einen bestimmten Teil, nämlich die Bhagavad Gita. Und das mache ich, wie auch schon in der letzten Folge, wieder mit Angelika Malina. Schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir nochmal jetzt über diesen Text, beziehungsweise über einen Teil dieses Textes lesen. Sie sind Professorin für Indologie an der Universität Zürich. Sie haben ausführlich zur Bhagavad Gita geforscht. Die Gita, wie man ja auch sagt, ist ja ein Teil des Mahabharata. Und das Mahabharata ist ja riesig und die Gita eigentlich recht klein. Also das ist gar nicht so lang. Und das ist ein Teil, bevor dieser große Krieg dann tatsächlich losgeht, gibt es den Bogenschützen Arjuna und der beginnt ein Gespräch mit Krishna, weil er in diesen Reihen seiner Gegner Freunde, Brüder, Verwandte sieht und die nicht angreifen möchte. Und dann wird das quasi jetzt mal philosophisch durchdiskutiert, warum man das doch machen sollte. Warum ist das denn so, dass die Gita irgendwie so eine Sonderstellung nochmal im Mahabharata hat?
Also zum einen ist die Bhagavad Gita, also Gita heißt ja der Gesang oder das, was gesungen, rezitiert wird. Einerseits liegt es daran, an welcher Stelle, Sie hatten das ja gerade gesagt, im Mahabharata dieser Text sozusagen erscheint. Wir haben ja in der letzten Folge gesehen, in Bezug auf das Mahabharata, dass das Epos zahlreiche religiös-philosophische Texte enthält. Aber die Bhagavad Gita ist eben ganz prominent in der Mitte sozusagen oder an einem Höhepunkt dieser gesamten epischen Geschichte, also des Plots, platziert. Also in einem Moment, wo quasi die ganze Zuhörerschaft darauf wartet, dass jetzt endlich dieser Krieg losgeht und es quasi die nächste Stufe der Erzählung erreicht wird, die Entscheidung nun letztendlich herbeigeführt wird. Und es ist natürlich auch ein Höhepunkt dieser ganzen Vorgeschichte, wie es überhaupt zu dem Krieg gekommen ist. Und da ist ja das Kennzeichen des Mahabharata, dass eben auf diese Tragik der Geschichte, also dieser Bruderzwist, dieses im Grunde dieser Konflikt zwischen innerhalb einer Familie, wird ja auch schon vorher immer wieder diskutiert, warum passiert uns das überhaupt? Gibt es nicht eine Möglichkeit, das aufzuhalten? Und in dem Moment, wo eigentlich klar ist, es kann nicht mehr aufgehalten werden, die beiden Armeen sind auf dem Schlachtfeld versammelt, da wird eigentlich die Geschichte nochmal angehalten und es wird nochmal diese Reflexion auf diese Tragik des Geschehens nochmal wieder aufgenommen und gebündelt in einer ganz dramatischen Situation nochmal dargestellt und auch auf eine neue Ebene der Lösung dieses Konflikts oder dieser Entscheidungsnotstands sozusagen platziert. Also das ist das eine, das ist sozusagen dieser Text, diese Lehre, diese Lehren, die in der Bhagavad Gita formuliert werden, werden dadurch ganz eng mit dem Drama, was im Zentrum des Mahabharatas steht, verknüpft. Deshalb hat es eine viel größere Relevanz im Gesamt des Mahabharata als quasi Texte, die an anderen Stellen, wo eben die Geschichte nicht so einen prominenten Kulminationspunkt erhält. Das andere ist natürlich, warum die Bhagavad Gita solch eine prominente Stellung hat in der Geistesgeschichte Indiens in den nachfolgenden Jahrhunderten, ist natürlich die Lehren, die in der Bhagavad Gita selbst formuliert werden. Das heißt, die Bhagavad Gita wurde dann in den späteren Jahrhunderten immer wieder kommentiert. Also vor allen Dingen auch diese Frage, welche Art von asketischem Handeln eigentlich in der Welt möglich ist, welche Form von Erlösung es geben kann in der Welt, die zu vereinbaren ist mit einem Haushälterleben noch in der Welt, also ohne dass man ins Kloster gehen muss oder in den Himalaya-Höhle sich zurückzieht. Und natürlich, was die Bhagavad Gita zu einem paradigmatischen Text macht, ist, dass sie eben die Grundzüge dessen, was man dann später als Hinduismus bezeichnet, also die hinduistischen Religionen, begründet durch eine be bestimmte Form einer monotheistischen Gotteslehre, die im Text angeboten wird, um solche Wert- oder Normenkonflikte zu lösen, wie dieserjenige, der am Anfang der Bhagavad Gita steht, nämlich die Frage, was kann eigentlich als Begründung angeführt werden, Familienmitglieder zu töten, wenn sie feindlich sind? Was ist sozusagen ein höherer Wert als der Familie, der rechtfertigen würde, solch eine Schlacht zu führen, von der man eigentlich sie gar nicht führen will, sie eigentlich das normale Leben, das man bislang geführt hat, auch mit einer Sinnentleerung belastet. Und da bietet eben die Bhagavad Gita eine Auseinandersetzung zwischen diesem Arjuna, Sie haben ihn erwähnt, also einer der Familienmitglieder, der ja prominenteste Kämpfer dieser einen Hälfte der Familie, und seinem Wagenlenker Krishna, der zugleich eben auch ein Verwandter ist, ein angeheirateter Verwandter von ihm, ein Schwager sozusagen, und gleichzeitig sich aber im Laufe dieses Gesprächs in verschiedenen Lehrerpositionen und schließlich in einem Offenbarungsvision ihm zeigt, in neuer Form und mit neuen Lehren. Also dieses Zusammenspiel, einerseits die prominente Stellung im Epos selbst, als Teil der Geschichte, sehr vertraute Figuren. Auf der anderen Seite diese lange Rezeptionsgeschichte, also diese vielen Kommentare, die es zur Bhagavad Gita geht, also bis zu Gandhi zum Beispiel. Mahatma Gandhi hat dann eben auch sich dann in den 1920er Jahren intensiv mit der Bhagavad Gita auseinandergesetzt und dazu auch einen Kommentar verfasst, also einen Teilkommentar. Also das heißt, ab dem ungefähr 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert nach Christus, wo der Text wahrscheinlich in seiner jetzigen Form komponiert worden ist, gibt es diese Resonanz zu dem Text, und er ist eben eigenständig quasi herausgelöst worden aus dem Mahabharata, aber immer mit dieser Rahmenhandlung, also dem Beginn, und wurde dann eben in verschiedener Weise philosophisch kommentiert, monistisch, verschiedene Formen des in der monotheistischen Deutungen wurden vorgetragen, und von daher haben wir da eine ganz reiche Rezeptionstradition, die sozusagen diesen Ruhm des Textes begründet und dann natürlich auch bei der Entdeckung, der akademischen Entdeckung in Anführungszeichen Indiens im 19. Jahrhundert, war das dann auch natürlich einer der Texte, der als erster mit übersetzt wurde, direkt vom Sanskrit ins Englische. Und dann seine Rezeptionsgeschichte eben auch im Westen angetreten hat.
Ist das nicht auch ein bisschen, also ich finde, das hat so eine Radikalität, wenn man das liest. Ich fand es ganz witzig, da haben wir gerade ja Gandhi angesprochen. In der Reklam-Ausgabe gibt es ein Vorwort von Helmut von Glasenapp, und der spricht das auch an, dass die Bhagavad Gita ja so lange auch heute noch relevant ist. Also heute ist in den 50er Jahren, als er dieses Vorwort schreibt, und meint auch, dass er mit Mahatma Gandhi mal darüber gesprochen hat und Gandhi ihm auch gesagt hat, dass er immer noch in schweren Stunden in die Gita blickt oder die Bhagavad Gita. Das Interessante ist nur, wenn man es jetzt so hört, dass das ja eine Begründung sein soll, warum man diesen Krieg gegen die Brüder, die Freunde, die Lehrer führt, dann scheint es ja zu erstaunen, dass Mahatma Gandhi, der ja nun gerade der ist, der ja am wenigsten wahrscheinlich von Gewalt gehalten hat, da so viel Trost zum Beispiel drin gefunden hat. Also anders gefragt, das ist schon ein starker Einstieg eigentlich, dass diese ganze Philosophie erstmal auf dieser großen mit dieser großen Frage anfängt, warum soll ich gegen die Brüder Krieg führen? Denn das ist ja etwas, was zumindest heute einleuchtend ist, dass das ein Problem ist. Das war ja damals wahrscheinlich auch so.
Ja, also das war ein großes Problem, zumal einerseits natürlich in dem quasi konventionellen Leben, was diese ganze Königsfamilie führt, war immer klar, warum führt man Kriege, warum geht man überhaupt, ergreift man die Waffen, um sozusagen das Wohl der Familie zu nähren und zu mehren, um das Königreich zu erhalten, um sozusagen die eigene Prosperität irgendwie zu erweitern. Das war der eine Grund, also Expansion zugunsten der Familie oder aber die Abwehr externer Feinde, also Verteidigung der Familie. Und was das Besondere des Mahabharata ist, ist es eben, dass dieser Konflikt innerhalb der Familie ausbricht. Und die erste Reaktion, also das wird dann eben auch diskutiert, zum Beispiel unter diesem Ägide des Schicksals, also das ist jetzt ein Schicksal, was uns ereilt und wir können das eigentlich nicht deuten. Und es gibt aber schon immer wieder Stimmen, die vor der Bhagavad Gita auch, vor allen Dingen in dem Buch, was dem Krieg unmittelbar vorhergeht, wo es noch so diplomatische Missionen gibt, wo auch immer wieder Stimmen sagen, also eigentlich müsste man überhaupt dieses ganze Haushälterleben, dieses ganze von Gewalt und im Grunde auch Interessenbefriedigung geleitetes Leben hinter sich lassen, weil das nicht wirklich dauerhaftes Glück verschafft und eben diese Gewalttätigkeit ist etwas des Lebens an sich, also der puren Subsistenzerzeugung, also wer sozusagen lebt von was und wie sichert man seine Existenz, einfach sozusagen als ein riesiger Faktor der Leidhaftigkeit des Lebens diagnostiziert wird. Und das ist eben dann auch im Mahabharata bereits Teil des Konflikts und der Auseinandersetzung, die dann eben diese starken Stimmen, die sagen, gut, wir nehmen das jetzt nicht einfach so hin, diese Gewaltsamkeit, und dann kriegt man dann quasi als Lohn, geht es der Familie gut und man sichert sich auch noch eine Existenz im Jenseits, in einer komfortablen Himmelswelt mit den Ahnen. Sondern da gibt es eben Stimmen aus dem Buddhismus, es gibt Stimmen aus anderen asketischen Bewegungen wie Yoga, es gibt philosophische Lehrtraditionen wie die Sankhya-Philosophie, die dann sagen, all das ist im Grunde keine Beseitigung, erlaubt nicht, diese Leidhaftigkeit der Existenz zu beseitigen. Und deshalb muss man eigentlich mit diesem ganzen Handeln im Normalleben, also was immer interesseorientiert ist, aufhören. Also diese Wende zur Askese, was der Buddha formuliert als Ziehen vom Haus in die Hauslosigkeit. Und das ist eben auch das, was dann Arjuna, als die dann auf dem Schlachtfeld da aufziehen und er dann seinen Wagenlenker bittet, er soll in die Mitte zwischen die Armeen fahren. Und dann sieht er halt seine Verwandten und kriegt dann diesen Zusammenbruch und sagt dann, ich möchte eigentlich von Almosen leben. Also ich möchte das nie mehr meinen Bogen, ich will runter von diesem Streitwagen. Ich verlasse jetzt diese Welt und ziehe als Mönch, als Asket raus aus dieser Welt und suche Befreiung von diesen ganzen Pflichten, von einer Pflicht, die mich jetzt dazu zwingt, die ich eigentlich liebe, woraus ich den Sinn für die Pflichterfüllung beziehe, eigentlich jetzt töten muss. Was habe ich davon, wenn ich die töte? Diejenigen, wofür ich das mache, die sind dann gar nicht mehr da. Ja, also meine Familie. Und er sagt, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte Waldasket werden oder eben Einsiedler werden, von Almosen leben. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt quasi von wo dieser Wertkonflikt formuliert wird. Ich sehe keinen Sinn in der Pflichterfüllung. Ich sehe überhaupt in der Pflichterfüllung überhaupt gar kein Heil, weil es nur Früchte produziert, die vergänglich sind. Deshalb werde ich Asket. Und da setzt dann eben sein Wagenlenker Krishna ein und adressiert das diesen Konflikt. Und da setzt dann eigentlich die Lehre oder die Lehren, besser gesagt, der Bhagavad Gita ein, die dann immer gespickt sind mit Einwänden von Arjuna im Laufe des Ganzen und schließlich erstmal eine bestimmte Form der Interpretation der Pflichterfüllung wird geliefert. Dann geht es um eine bestimmte Definition dessen, was Yoga heißt, also wo dieses ganze Thema der Askese adressiert wird. Und dann geht es schließlich darum, dass Krishna über diese Lehre des einzigen höchsten Gottes, der sozusagen die Erlösung von der Welt, vom Leid der Welt garantiert, aber gleichzeitig eben auch sich um die Welt, die er schließlich geschaffen hat oder veranlasst hat, dass sie geschaffen wird, auch sorgt und für deren den Erhalt ihrer Gesetze auch einsteht. Und das sind eben so verschiedene Stufen der Lehre, die da aufgebaut werden im Zuge dieses in der Tat etwa 750 Verse umfassenden Textes, also gemessen am Mahabharata ein kurzer Text, aber wir wissen ja spätestens seit Wittgenstein, man braucht nicht viele Sätze, um sozusagen gewichtigen Text zu produzieren. Also jedenfalls diese verschiedenen Lehren, die sind sozusagen mehr oder weniger im Aufbau. Also da gibt es natürlich in der Wissenschaft eine lange Diskussion, wie weit der Text erweitert wurde. Also diese ganze Textgeschichte, da gibt es da verschiedene Thesen und so weiter. Aber die indische Tradition hat es mehrheitlich sozusagen als einen Gesamttext, als einheitlichen Text immer interpretiert und natürlich aus spezifischen philosophischen Positionen heraus kommentiert und für sich als autoritativen Text beansprucht.
Da sind ja dann, genau, also diese verschiedenen Lehren von Krishna, der Arjuna dann erzählt, warum, man könnte ja fast sagen, warum die Fragestellung schon ein bisschen falsch ist, die er hat. Also warum soll ich jetzt meine Brüder, umbringen? Weil er quasi, man könnte sagen, nicht den richtigen Blick eigentlich auf die Welt, auf die Existenz hat. Und das versucht ihm dann Krishna ja zu eröffnen. Das ist ja, also nicht in der deutschen Übersetzung, die ich, jetzt gelesen habe, aber was ich im Internet gesehen habe, oft mit so verschiedenen Yogas überschrieben, also die verschiedenen Kapitel des der Bhagavad Gita. Warum ist das denn so? Also welche Rolle spielt hier Yoga? Weil wir meinen hier jetzt nicht nur Yoga als Form zum Beispiel von einer bestimmten Meditation, oder?
Ja, also das Wort Yoga, also vielleicht sollten wir erstmal, also dass diese verschiedenen Kapitel der Bhagavad Gita so überschrieben sind in einigen Übersetzungen, hat zu tun einerseits mit den Kolophonen, also das heißt am Ende in den Manuskripten zum Mahabharata werden ja immer diese Kapitel benannt. Ja, also da heißt es dann, das war das Kapitel so und so aus diesem Buch des Mahabharata, das und das, und da haben die eben unterschiedliche Namen diese Kapitel. Und es kommt dann letztlich aus der Kommentarliteratur. Es gibt da einen Philosophen, Shankara, der hat das sozusagen konsequent umgesetzt, diese Kapitel dann immer mit einem Yoga-Namen zu verbinden. Und Yoga heißt aber nicht unbedingt immer und auch in der Bhagavad Gita nicht immer Yoga in dem Sinne, wie Sie es gerade angesprochen haben, also Meditation oder eben eine Technik der Erlösung, sondern heißt einfach auch Mittel, Methode, ja, Praxis, ja. Also es ist ganz sozusagen unspezifisch, unterminologisch kann das Wort auch verwendet werden. Und es ist dann später in der Rezeptionsgeschichte der Bhagavad Gita, in den zahlreichen Kommentaren dazu gibt, die es dazu gibt, letztlich dazu gekommen, dass man heute, und das lesen Sie auch in vielen Darstellungen der Bhagavad Gita und Einführungen in die Bhagavad Gita, jedes einzelne Kapitel sozusagen ein Yoga ist, also wo zu sagen, das und das praktiziert ist, das und das der Fall ist, ja. Man könnte auch sagen, das Mittel, an dem diese Lehre sich entspinnt, also zum Beispiel heißt das erste Kapitel dann übersetzt der Yoga der Verzweiflung, ja, also das Mittel der Verzweiflung im Sinne des Mittels der Methode auch eine Lehre zu entwickeln. Also es wird erstmal ein Zweifel, eine riesige Frage aufgeworfen, was ja sowieso in der indischen Philosophie und vielleicht sowieso in der Philosophie gerade in der Antike oder in der klassischen Zeit ist die Fragestellung sozusagen ein Zweifel an etwas, der Ausgangspunkt sozusagen der philosophischen Bemühung um eine Antwort oder auch einer philosophischen Untersuchung des Zweifels und der Frage. Und in dem Sinne kann man diese Kapitel auch als Bausteine in der Methode dieser Lehre oder der Adressierung dieses Zweifels interpretieren. Es ist aber dann in der Rezeptionsgeschichte der Bhagavad Gita üblich geworden, drei verschiedene Formen der Methode des Yoga, also Yoga im Sinne der Yoga-Übung, der Methode, des Mittels einer philosophisch unterlegten Praxis zu unterscheiden, die man quasi verfolgen kann, um sich als noch weiter in der Welt existierender Mensch, Person, um die Erlösung von der Leidhaftigkeit der Existenz zu befreien. Das eine ist die sogenannte Karma-Yoga, also der Yoga der Handlung, des Handelns, und das meint immer ein Handeln in der Welt, sozusagen ein normenorientiertes Handeln in der Welt. Und allein ein normenorientiertes Handeln in der Welt, so die indische Tradition, ermöglicht die Prosperität in der Welt und im Diesseits, in den besagten Himmelswelten, der Karma-Yoga. Und damit ist im Wesentlichen gemeint eine Lehre, die verglichen wurde oft mit Kants Philosophie,
Ja,
nämlich,
das
dass
fand ich
man.
interessant. Auf die Pflicht hören kam doch da öfter auch so vor in diesem Text. Da musste ich auch ein bisschen an Kant denken, ja.
Ja, aber der Punkt, was jetzt der Karma-Yoga besagt, also diese Methode über das Handeln, ist eben, dass man im Gegensatz zu dem Handeln, was die Welt prägt, die sozusagen konventionelle Welt prägt, alle Transaktionen in der Lebenswelt, die auch Arjunas Ausgangspunkt ist. Also ich handle in der Welt, um irgendwas zu erreichen, meine Interessen durch Ziele zu verfolgen und so weiter. Entweder zu meinen Gunsten direkt oder indirekt durch die Familie oder eben Freunde und da wie auch immer. Und da sagt Krishna, das ist genau dieses Konzept des Handelns, was das ganze Leid verursacht. Ja, also dieses egozentrische, interessegebundene Handeln produziert durch die Enttäuschungen, die Misserfolge, aber auch letztlich durch die Erfolge, die ja dann auch irgendwann aufgebraucht sind und sich verflüchtigen, im Grunde letztlich immer nur Leid. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Handeln genau die Welt, so wie sie ist, in Gang hält und das heißt im Grunde auch die Lebensmöglichkeiten für alle Lebewesen in der Welt, im Kosmos ermöglicht. Das Handeln wird dann sozusagen nicht mehr Interesse geleitet, wenn man auf die egoistische, auf eine selbstbezogene Aneignung, Zuschreibung des Handelns und vor allen Dingen der Resultate des Handelns verzichtet. Und das ist diese berühmte Formel von Karma-Yoga, das heißt Nishkama-Karma, also man soll handeln frei von Begierde, frei von irgendeinen Wünschen, persönlichen Wünschen. Ja, also die ganzen Wünsche und Interessen und Vorstellungen und so weiter, die man für sich hat vom Handeln, die muss man aufgeben. Die muss man quasi ablehnen. Und man handelt dann letztlich um des Handelns Willens. Das ist quasi diese Ebene von Karma Yoga. Man handelt um diese Normen, die Pflicht zu erfüllen, weil man eben die Pflicht erfüllt. Ja, also dass deshalb auch diese Parallele mit Kant, die manchmal gezogen wird, das wäre jetzt eine eigene Diskussion, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Das ist vielleicht jetzt heute, würde das zu weit führen, aber deshalb ist diese Sache der Pflicht oder eben der Pflichterfüllung, der Normenerfüllung eben ganz zentral für diesen
Pflicht
Karma-Yoga.
ist
Aber
Dharma, ja?
genau, Dharma, ja, also die Dharma, also das wäre Dharma im konventionellen Sinne, das heißt, das wäre sozusagen die Ziele, die man erreichen soll, die Handlungen, die man durchführen soll, die sozusagen von der Gesellschaft, von dem Umfeld, vom Kosmos, ja, gewünscht sind und notwendig sind, um die Welt, wie sie ist, zu erhalten, nämlich als eine Welt, in der die verschiedenen Lebewesen die Möglichkeit haben, zu leben, sich zu reproduzieren und für die Menschen gilt dann noch, plus sich um ihr Fortkommen, ihr Wohlergehen, ihre Prosperität zu kümmern. Und genau diese Lehre ist das eben mit diesem berühmten Karma-Yoga, wo dann Krishna sagt am Anfang der Bhagavad Gita, Dir soll Erfolg und Misserfolg soll dir gleichgültig sein, Glück und Leid soll dir gleichgültig sein. Du handelst, weil du zum Handeln verpflichtet bist, weil nur so die Weltordnung am Laufen gehalten werden kann, weil die Welt es wert ist, sozusagen erhalten zu werden und weil auch nur so überhaupt deine körperliche Existenz fortgesetzt werden kann. Und damit die Grundlage dafür, sich überhaupt um Befreiung und so weiter vom Leiden und so weiter zu kümmern. Aber damit ist natürlich auch verbunden quasi so eine Lehre, dass man sagt, ja, also du sollst im Grunde diese Normen und das Ganze, diese Pflicht nicht hinterfragen. Ja, also also desinteressierte Handeln lässt natürlich die Frage offen, ja, warum denn eigentlich überhaupt, warum soll ich das alles tun, wenn doch letztlich eigentlich das Ziel ist, sich davon zu befreien? Und genau diese Frage stellt dann Arjuna. Und dann kommt es eben zu diesem Lehre über die Erkenntnis. Das heißt, da ist schon der Einfluss dieser von mir vorher erwähnten neuen philosophisch-religiösen Ideen von Askese, Erlösung von der Welt, Befreiung von der Welt, absolute Glückseligkeit und so weiter, Unsterblichkeit, Befreiung von den Folgen des Handelns, Stichwort Karma-Lehre, Ende der Wiedergeburt, und so weiter. Und da,
Das ist
ist
neu, also das haben wir, weil das ist in den Upanishaden ja auch schon angeklungen, aber nicht in derselben Form, oder?
genau, also nicht in dieser, selben, sagen wir mal, philosophisch-kosmologischen Ausgefeiltheit. Also in den Upanishaden ist es dadurch zum Thema geworden und deshalb ist auch die Upanishaden eine der Grundlagen natürlich der Auseinandersetzung, die in der Bhagavad Gita geführt wird. War ja immer dieses Postulat, ja, das Handeln und diese ganzen Rituale und die Pflichterfüllung ist das eine, da kommst du in diese Ahnenwelt. Aber die wahre Unsterblichkeit ist die Erkenntnis des Unsterblichen selbst, was vollkommen frei ist vom Handeln, vollkommen frei ist von diesen ganzen Beschränkungen körperlicher Existenz. Und diese Lehre vom Selbst spielt natürlich rein, die ist aber da schon in der Bhagavad Gita eingeführt unter dem Stichwort einerseits Yoga. Yoga wirklich im Sinne dieser Meditationsübung, der asketischen Praxis. Und das andere ist die sogenannte Sankhya-Philosophie, die eben auch eine Erkenntnislehre ist, beziehungsweise die postuliert, dass die Erkenntnis der Grundprinzipien des Seienden oder der Grundelemente alles Lebenden im Kosmos dazu hilft, sich von den Verstrickungen in die Welt zu befreien und damit auch das Leiden zu beenden. Und das, so sagt die Sankhya-Lehre, und zwar ganz konsequent in Bezug auf diesen Verstrickungsmechanismus, den jedes Handeln ja produziert, ja, dass man immer konfrontiert ist mit diesem Ich und mit diesen materiellen Konsequenzen und die das Handeln hat, selbst wenn man desinteressiert handelt. Die sagt, letztlich ist das Handeln sehr, sehr schwierig, wenn man nicht vorher sich durch Erkenntnis befreit hat, also quasi eine transformierende Erkenntnis erlangt hat durch Meditation, durch das tiefe Auseinandersetzen mit der Philosophie des Sankhya, die einem ermöglicht, auch tatsächlich nicht nur zu sagen, ach, ich handle jetzt und ich habe damit nichts zu tun, sondern wirklich das erlaubt, quasi auch in einer Lebenswelt umzusetzen, ja, als eine praktische Haltung. Ist natürlich sehr, sehr schwierig und wurde auch dessen Möglichkeit immer wieder problematisiert in der indischen Tradition. Aber das ist genau die Lehre, auf die dann Arjuna anspricht, wenn er dann sagt, du hör zu, du sagst mir hier, ich soll desinteressiert handeln und diese ganzen Wünsche aufgeben und die Bindung aufgeben, zugunsten der höheren Erkenntnis. Warum soll ich denn nicht gleich mich um die Erkenntnis kümmern? Warum soll ich denn überhaupt noch handeln? Also dieses ganze Thema von Askese kommt dann auch sozusagen wird eingeführt als Problem.
Das ist ja auch beim Buddha ein Thema, also bei Siddhartha Gautama und dessen Weg, dass der ja auch am Anfang denkt, In der reinen Askese ist die Lösung und dann gibt es doch so eine Art Weltgewandtheit. Ich weiß nicht, ob das zu vergleichen ist, aber daran war ich erinnert auf jeden Fall, wenn hier gesagt wird, die reine Askese ist jetzt auch nicht der Hauptweg.
Ja, da, und das Interessante ist natürlich, dass auch der Buddha mit der ältesten Biografie des Buddha, die es in Sanskrit gibt, das Leben des Buddha, Buddhacharitam, des buddhistischen Dichters Ashvaghosha, etwa 1. bis 2. Jahrhundert nach Christus. Also da wird er auch gezeigt, dass er bei Sankhya-Lehrern die Lösung seiner Probleme gesucht hat und er dann auch nicht damit zufrieden war. Was natürlich der Buddhismus auch nicht löst, ist das Problem sozusagen des Handelns. Also dieser Rückzug in die Askese, da ist ja dieser mittlere Weg, ist ja, man soll nur nicht zu extrem Askese machen und sich andererseits auch nicht zu extrem sozusagen mit der Lebenswelt, die man verlassen hat, beschäftigen. Aber im Grunde ist es ja schon so, dass man innerhalb der Welt quasi durch monastische Institutionen oder auch als Laie versucht, sich um eine Loslösung von der Welt zu kümmern. Aber was der Buddhismus natürlich da eher, oder wo der Buddhismus zunächst erstmal Schwierigkeiten hat, da die Frage zu beantworten, wieso soll man sich dann um die Welt kümmern? Also natürlich aus diesem Mitgefühl mit den anderen Lebewesen. Aber wie sozusagen verhält man sich zur Infrastruktur der Welt? Ja, zu Heirat, zu Geburt, zu Tod, zum König, zu Steuern und diese ganzen Geschichten. Und da ist natürlich dann auch wieder die Frage, wie agiert man dann in so einer Situation, wo es im Grunde die Ordnung zu verteidigen gilt, die auch zum Beispiel den Buddhismus mit ernährt, sprich ein funktionierender Staat, eine Infrastruktur, wo sozusagen der König die Felder schützt, auch die Klöster schützt und so weiter und so fort. Und da hat die Bhagavad Gita natürlich eine andere Argumentation dann letztlich. Also da wird diese sogenannte Mittel der Erkenntnis, also das heißt dann Jnana-Yoga, also Yoga da wirklich im Sinne einer philosophisch grundierten Praxis, ja, der Befreiung und auch der Kontemplation und Meditation, wird auch in der Bhagavad Gita von Krishna gelehrt, sagt ja, also diese wird anerkannt als eine Methode, dass man natürlich ein bestimmtes Bewusstsein haben muss, ein tiefes Wissen, eine Einsicht in die Grundprinzipien der Existenz, also wie das Seiende aufgebaut ist, die Grundkategorien. Aber dieser Punkt, den Arjuna nach, warum soll ich dann handeln, wenn letztlich die Abkehr vom Handeln das Ziel ist? Da wird dann schließlich dieser dritte Yoga, also die Methode der Yoga, der Gottesverehrung, der Bhakti gelehrt, als die Antwort darauf, warum man diese Welt erhalten soll. Also die Erkenntnis erlaubt einem sozusagen zu sagen, okay, ich handle jetzt nicht mehr, weil ich was für mich will, sondern weil aus Mitgefühl für die Lebewesen, das wäre so das Buddhistische, oder weil ich insgesamt finde, dass diese Welt es wert ist, ja, erhalten zu werden als ein Abhängigkeitszusammenhang zwischen den verschiedenen Lebewesen, der sozusagen allen Seiten nützt. Und die Aufgabe des Menschen in diesem Zusammenhang ist, genau diese Transaktionen zwischen den verschiedenen Lebewesen, Tiere, Pflanzen, Menschen, Götter, selbst die Dämonen, ja, zu erhalten, also Stichwort durch Opferhandlungen, durch Rituale des Gabentausches von Konsumption und Reproduktion. Und aber letztlich ist da dann wieder die asketische Sache, ja gut, aber ist die Welt es wirklich wert, so erhalten zu werden, wo sie doch so voll Leid ist und so viel Tod und so viel Grauen und so viel Gewaltsamkeit in sich hat? Und darauf wird dann letztlich die Antwort gegeben, eben dass ein Grundprinzip auch bei den philosophischen Antworten wie Yoga oder Sankhya noch nicht erkannt worden ist, nämlich dass über diese ganzen Prinzipien des Seiendes gibt es noch ein allerhöchstes Wesen, nämlich Gott, ja, das höchste Wesen, das höchste Selbst, ja. Also diese Einzelselbste sind ja in sich schon ein bisschen unsterblich, aber es gibt dann das höchste Selbst, was diese Möglichkeit einer endgültigen Unsterblichkeit garantiert, nämlich Gott. Und dieser Gott ist eben nicht nur ein transzendenter Gott, ja, den man dann irgendwie erreicht, irgendwann, sondern ist es ein Gott, der auch diesen Kosmos schützen will. Also das heißt, der dafür einsteht, dass auch alle Lebewesen und vor allen Dingen diejenigen, die sich bemühen, um Befreiung, um Fortkommen in der Welt, um Erkenntnis, dass sie die Chance haben, auch diese Befreiung zu erreichen. Und deshalb dieser Kosmos, so wie er ist, mit seinen Normen und Regeln, so lange schützenswert ist, bis sozusagen alle die Erlösung erreicht haben. Und diese Offenbarung dieses höchsten neuen Prinzips, der einzige höchste Gott, ist eben das, worin eben die Bhagavad Gita dann kulminiert, wo eben Arjuna auf einmal von seinem Wagenlenker Krishna mitgeteilt bekommt, ja, und ich lehre dich jetzt hier den höchsten Yoga über meine göttliche Geburt und ich bin das höchste Selbst und sozusagen die höchste Bewusstseinsentität, die sozusagen das alles in Gang gesetzt hat und diese Welt erhalten will, ja, den Dharma schützen will, auch wenn das diesen Preis hat, ja, dass zum Schutz der gesamten Welt ist sozusagen auch die Vernichtung, der Untergang der Familie, das Opfer der eigenen, ja, des eigenen Umfelds legitim zugunsten der höheren Sache, nämlich
Warum,
Gottes
ja.
Interesse an der Welt.
Aber während man das so liest, jetzt natürlich als Laie, versteht man es noch nicht so ganz, was das eigentlich damit zu tun hat. Also, wenn wir jetzt diese verschiedenen Pfade sehen, die es dann zur Erleuchtung gibt, also die Sie schon angesprochen haben, der des Wissens, dann der Gottesanbetung und Karma-Yoga, der Weg des Handelns. Es gibt ja schon auch in der Bhagavad Gita am Ende so eine Auflistung von Sachen, die schlechtes Handeln oder sowas sind. Also ich glaube ich muss nochmal genau nachgucken, was das war. Aber die Bhagavad Gita scheint ja diesen Aspekt jetzt zu haben oder Krishnas Lehren rauszuzoomen und zu sagen, es geht jetzt nicht um diesen tatsächlichen Krieg, den ihr da führt, sondern es geht darum, dem Dharma zu dienen. Es geht darum, ohne Attachment zu handeln. Aber man versteht noch nicht ganz, was nützt das jetzt, Krishna? Was nützt das jetzt Gott? Was nützt das jetzt dem Dharma, wenn dieser Krieg passiert und da dieses Leiden erzeugt wird? Das wird ja mit so einem Wesenskern dann irgendwann argumentiert. Also, dass Arjuna zum Beispiel einfach ein Krieger ist oder eine bestimmte Rolle hat und diese Rolle muss man ausfüllen. Also, die Frage, finde ich, die man hat, wenn man das liest, ist dann überhaupt zwischen gutem und schlechtem Handeln zu unterscheiden überhaupt noch nach dieser Lehre oder ist es nicht völlig egal, solange man nicht zu doll an etwas hängt oder mit einem zu großen Willen eigentlich handelt?
Also der Punkt, was man, glaube ich, ganz klar haben muss, ist, dass eben der göttliche Eingriff zugunsten der von ihm geschaffenen, also jedenfalls die Schöpfung der Welt veranlasst habenden Gott, ist, dass er sagt, diese Welt erlaubt allen Lebewesen, also allen Menschen, mich zu erreichen. Das heißt, ihr innerstes Selbst, was ein Teil von meinem höchsten Selbst ist. Das ist sozusagen die Ontologie, die These, das Axiom, was dahinter steht. Alle einzelnen Selbste, die bislang immer nur für sich diese Befreiung gesucht haben, die Erlösung, die Befreiung von der Leidhaftigkeit der Existenz, die müssen erstens erkennen, sie sind alle Teil von mir als dem höchsten Selbst Gott. Zweitens, sorge ich dafür, dass jedes Selbst, was sozusagen in einem Körper ist, die Möglichkeit hat, diese Identität, diese Zugehörigkeit mit mir, zu mir zu realisieren, zu erkennen und zu erlangen, das heißt glückselig und unsterblich zu werden, dadurch, dass ich eine Welt Schütze, die mit ihren Regeln und Gesetzen eigentlich diese Chancen offeriert. Wenn sozusagen diese Gesetze erhalten werden und das heißt, die Lebensgrundlagen für alle Lebewesen auch geschützt werden. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe von Königtum, von politischer Herrschaft, aber auch zum Beispiel der Erfüllung von rituellen Normen, von ethischen Prinzipien und so weiter. Diese Grundlagen, die solches Wohlergehen in der Welt, und zwar sowohl das materielle, das rein physische Wohlergehen, als auch sozusagen philosophischen Fortschritt im Bewusstsein zu ermöglichen, dass das erhalten wird. Das heißt, das ist sozusagen die Zugewandtheit Gottes zu der Welt als diese Möglichkeit, dass die Lebewesen sich auf den Weg zu Gott machen. Und deshalb ist die Welt auch, wenn man diese Zugehörigkeit zu Gott erkennt, folgt eigentlich daraus, dass man die Welt eigentlich nicht einem das egal sein kann, sich sozusagen die Sorge um den Zusammenhalt der Welt, um den Erhalt der Welt, kann einem in dem Moment nicht gleichgültig sein, wie man Gott erkennt als das höchste Selbst und Schützer des Kosmos, weil das dann eben ein Teil der Gottesliebe ist, der Zuwendung zu Gott, eben darin besteht, sich auch um den Erhalt der von ihm geschaffenen Welt mit zu kümmern. Also das heißt, das Stichwort ist tatsächlich die Sorge um eine als wünschenswert und erhaltenswert erkannte Welt, sich dafür einzusetzen. Und das rechtfertigt auch die Tötung von dem eigenen, also den Verwandten, zugunsten des höheren Wertes, nämlich des Erhalts der Weltordnung an sich. Dass man das Argument ist, wenn man erlaubt, den Kräften, die im Grunde die Grundlagen der Lebensmöglichkeiten in der Welt zu zerstören suchen, wenn man denen das Feld überlässt, wenn man sagt, es ist zu leidhaft, es ist zu gewalttätig, dann entzieht man im Grunde die Lebensgrundlagen für alles und damit nimmt man auch die Erlösungsmöglichkeiten letztlich weg. Ja, das heißt, man zerstört eigentlich eine Welt, die man aber braucht, um sich befreien zu können. Und dieser intrinsische Wert der Welt ist eben etwas ganz anderes, als zu sagen, wie im Buddhismus, alles ist leidhaft. Ja, wo man eigentlich nicht zu der Rechtfertigung kommt zugunsten einer Welt. Man kann wegen des Mitgefühls der Wesen natürlich handeln, die Lebewesen an sich. Aber man kann nicht sozusagen Ordnungsstrukturen oder Normen des Handelns zugunsten größerer Einheiten wie der Welt an sich gut rechtfertigen. Und das unternimmt eben die Bhagavad Gita über dieses Argument, dass die Welt eben schützenswert ist als ein Ort, der einem schließlich die Gotteserkenntnis und Befreiung ermöglicht.
Aber ist das dann eine Art Determinismus? Weil man kann ja auch sagen, wir schützen die Welt und die Befreiung ist auch noch möglich, ohne dass wir uns jetzt hier in diesem riesigen Krieg gegenseitig die Köpfe einhauen.
Ja, aber dann werden sozusagen die Möglichkeiten der Praxis, dann ist tatsächlich nur noch, entweder man ist dann tot und wird dann wiedergeboren und fängt dann wieder bei Null an. Ja, oder auf dem Level, auf dem man war, das ist man halt eigentlich nicht weitergekommen. Oder man hat sich dem Ganzen entzogen und lebt aber in einer Welt, die eben destruiert ist und deshalb auch für Erkenntnisprozesse keinen Schutzraum mehr bietet. Ja, also weil man dann eben auch gut in einer Himalaya-Höhle oder in einem Kloster eben auch nicht mehr geschützt ist in einer vollkommenen Anarchie und dem sozusagen Willkür der Mächtigen ausgesetzt ist.
Ach, weil die Herrschaft klar geregelt sein muss quasi, also in der
Ja,
Struktur.
die Ordnung muss so geregelt sein, das ist das, was mit Dharma gemeint ist, dass es den Lebewesen möglich ist, sozusagen in einer allgemeinverträglichen Art und Weise sich um ihr Wohlergehen, ja, also sowohl im, habe ich ja schon gesagt, im physischen Sinne, im materiellen Sinne als Grundlage ist, als auch, wenn man das spirituell oder religiös oder ihr geistiges Wohl oder ihr Schicksal, ihr Wohl nach dem Ableben sich kümmern kann. Und dafür ist man auch mitverantwortlich, ja. Und da hilft eben für solche Möglichkeiten hilft eben ein interesseloses Handeln, beziehungsweise das einzige Interesse ist quasi diesem Zusammenhang halt der Welt zu dienen und damit letztlich auch Gott zu verehren und dadurch auch der eigenen Erlösung näher zu kommen. Also das ist schon so diese Verbindung, die durch diese Gotteslehre mit dem innerweltlichen Handeln sozusagen dargestellt wird. Und letztlich ist es dann schon so, dass schon gesagt wird, diese Liebe zu mir übersteigt im Grunde letztlich auch die weltlichen Normen. Ja, und deshalb übersteigt es auch zum Beispiel die Gesetze der Familie, wenn sich eben herausstellt, die Familie im Grunde, diese Familie zerstört im Grunde die Lebensgrundlagen vom Rest des Königreichs. Oder hier ist ein Königreich, oder hier ist ein König, ja. Der ist so expansiv und imperialistisch, um das jetzt mal so modern zu sagen, ja, der produziert nur verbrannte Erde. Und das können wir sozusagen nicht wollen, weil wir diese Ordnungsmuster für erhaltenswert deklarieren. Und das ist eine Argumentationsform, die doch im Grunde normenorientierten politischen Handeln oder werteorientierten politischen Handeln oder sozusagen Verteidigungsrecht, was reklamiert wird in Kriegssituationen der Aggression. Ich meine, wir sind ja jetzt gerade damit konfrontiert mit diversen Aggressionskriegen, Angriffskriegen, wird ja genau das auch das Widerstandsrecht im Grunde reklamiert. Die Bhagavad Gita hätte auch sagen können, es gilt jetzt das Notwehrrecht auch gegenüber eigentlich zu verehrenden und zu erhaltenden Personen, Familie und so weiter. Das hat das aber nicht, ist keine legalistische Argumentation gewählt worden in den Text, weil es um eine tiefergehende Auseinandersetzung ging mit der Frage, warum überhaupt noch handeln in einer Welt, deren Endlichkeit und Fragwürdigkeit und Leidhaftigkeit man eigentlich durchschaut. Und
Ja,
da wird
sinnbildlich,
eben,
ja.
und da wird eben diese Antwort gegeben, einerseits die Sorge um die Welt als ein erhaltenswerter Lebensraum für alle Lebewesen und nicht nur für einen selbst und das persönliche Leids- und Glücksempfinden. Erstes Level und zweite Level. Die Welt ist es auch deshalb vor allen Dingen erhaltenswert, weil es Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat und der auch die Erlösung garantiert letztlich. Und die Sorge um die Welt ist gleichzeitig Verehrung Gottes.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Ja, das ist interessant, weil bildlich finde ich das sehr stark, aber wenn man versucht es zu verstehen, dann denkt man natürlich auch, wenn man auf heutige Konflikte schaut, ist, dass natürlich jede Seite immer denkt, sie ist jetzt hier rechtmäßig oder von Gott eingesetzt oder wenn sie gewinnt, dann ist da wieder eine Art Frieden hergestellt oder sowas. Deswegen, genau, gab es ja dann so, das ist glaube ich nicht von Gandhi, aber es wird ihm ja immer zugesprochen, dieses Auge um Auge macht die Welt blind. Deswegen ist es, finde ich, sehr interessant gewählt in der Bhagavad Gita dieses Beispiel. Ich würde aber gerne nochmal zu dem Gott, also Sie haben es jetzt ganz schön oft gesagt, Gott, und hat mich auch so überrascht, als ich das jetzt gelesen habe. Also, dass man ja fast erinnert ist aus westlicher Sicht jetzt an biblische Geschichten, in denen der eigene Sohn getötet werden soll, aber dann für Gott tatsächlich oder sowas, ne? Also das ist das ja auch aus dem Christentum kennen. Nun weiß man ja eigentlich oder sagt das, der Hinduismus ist eine polytheistische Religion. Warum ist jetzt hier in der Bhagavad Gita also das ist ja fast ein Offenbarungstext eigentlich, in dem dann Krishna sich offenbart als der eigentliche Gott, als das Wesen, das angebetet werden muss von allen. Ist das heute auch etwas noch, was im Hinduismus so geglaubt wird? Oder ist das auch schon diese Idee von Brahman quasi, dass es eigentlich auch etwas Unpersonelles ist? Weil das ist ja ein ganz interessanter Teil auch in der Bhagavad Gita, in der irgendwie gesagt wird, es ist eigentlich egal, welchen Gott ihr anbetet, am Ende bin ich das. Immer. Was könnte man dazu noch sagen, zu diesem ja eigentlich monotheistisch anmutenden Gottes, Charakter hier in dem Text?
Also, ich denke mal, dass diese Darstellung des Hinduismus als polytheistisch, glaube ich, eine verzerrte Wahrnehmung des Hinduismus was zu tun hat mit eben überhaupt diesem ganzen Begriff Hinduismus, der ja nun ein westlicher Begriff ist, im Zuge der Kolonialherrschaft überhaupt erst kreiert wurde und eigentlich kein Begriff ist, der sich sozusagen in den Texten widerspiegelt, im Gegensatz zum Beispiel zum Begriff Buddhismus, da können Sie das irgendwie im Sanskrit abbilden. Natürlich hat man sozusagen verschiedene Götter, die von Hindus verehrt werden, auch in den Tempeln. Ja, wenn Sie einen hinduistischen Tempel heute besuchen, haben Sie einen großen Schrein, also sozusagen das Sanktum, um das christlich auszusprechen, und dann eben verschiedene andere Schreine mit anderen Göttern. Das ist aber eher zu vergleichen, diese Situation mit der Heiligenverehrung gepaart mit Gott in einer katholischen Kirche, also wo sozusagen diese vielen Götter sind sozusagen Teile des Kosmos, sie sind geschaffene Götter und die meisten Hindus, die in einem Tempel aufsuchen, gerade also von den Göttern und auch Göttinnen, die eine solche monotheistische Deutung erfahren, wie sie paradigmatisch in der Bhagavad Gita zum ersten Mal formuliert wurde. Und das macht auch die große Bedeutung der Bhagavad Gita aus, dass sie quasi eine Grundstruktur dessen, was sie als hinduistische Theologie meinetwegen bezeichnen können, zum ersten Mal in dieser ausführlichen Form dargelegt hat. Das heißt, diese Lehre, also wir hatten ja den Polytheismus, den hatten wir ja in der vedischen Religion, das heißt in dieser Ritualtradition von den brahmanischen Priestern, verwalteten und überlieferten Ritual und praktizierten Ritualtradition. Das war ja ein polytheistisches Pantheon, was ja oft mit der griechischen Götterwelt verglichen wird. Und davon grenzt sich ja die Bhagavad Gita ab und sagt, ja, diese ganzen Götter sind Teil der geschaffenen Welt, diese ganzen vedischen Götter. Aber im Grunde ist es doch so, und das ist ja auch, das Kapitel 11 der Bhagavad Gita, diese Vision, die Arjuna dann hat von diesem höchsten Gott in seiner sozusagen alles einschließenden Gestalt, also wo die ganzen vedischen Götter diesen höchsten Gott eigentlich auch verehren und Teil von diesem Gott sind, eigentlich kritisiert wird und damit eine neue Gotteslehre, eben eine monotheistische Gotteslehre, verkündet wird. Und diese monotheistische Gotteslehre ist eigentlich die paradigmatische Theologie, die dann nicht nur eben für den Gott Krishna, Vasudeva Krishna, der in der Bhagavad Gita sich offenbart, reklamiert wird, sondern auch für andere Götter. Und das ist, glaube ich, das Besondere, wobei das vielleicht gar nicht so besonders ist. Also, dass eben, wenn es jetzt nur Vasudeva Krishna geblieben wäre, Ja, und da wäre eben dieser Monotheismus und dann gäbe es den Polytheismus und Yoga und diese ganzen anderen Lehren, Buddhismus, Jainismus. Hätte man, glaube ich, eher erkannt, dass es sich tatsächlich dabei um Monotheismus handelt. Ja. Dadurch, dass aber eben nicht nur Krishna, sondern auch Shiva, ein Gott Vishnu, eine Göttin Durga in dieser Position des höchsten Selbst, des höchsten Wesens in der Welt verehrt wurde und dadurch sich verschiedene Glaubensgemeinschaften gebildet haben, die sich in vielem ähnlich sind, aber doch unterscheiden. Ja, es ist eben für einen Menschen, der Shiva verehrt, der möchte eben bei Shiva erlöst werden und nicht bei Krishna. Und umgekehrt. Das heißt, wir haben es nicht mit einem Polytheismus heute zu tun, sondern mit einer Pluralität von monotheistischen Gemeinschaften, also von verschiedenen religiösen Gruppen, die alle einen monotheistisch konzipierten Gott, Göttin verehren. Das heißt, klar, die anderen Götter werden mitverehrt, also so wie man ja auch, wenn man als Katholik auf Reise geht, geht man zum heiligen Christophorus und sucht sich da den Segen. Also so ist es, geht man zur Göttin Saraswati, wenn man eine Prüfung hat in der Uni, ja, um sich das die Göttin der Wissenschaft, ja, um dass man dann auch den Geistesblitz hat, dass man irgendwie eine tolle Klausur schreibt oder wie auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt Saraswati anbetet, um erlöst zu werden. Dazu geht man zu Krishna, Vishnu oder Shiva. Das schließt nicht aus, dass andere Hindus, ja, ein unpersönliches Absolutes, genannt Brahman, als das höchste, als die höchste Wesenheit ansehen. Die sagen, okay, ja, also im Grunde ist es ein Absolutes, was unpersönlich ist. Und diese ganzen Götter sind sozusagen Manifestationsformen dieses Absoluten. Aber wenn du dann bei Shiva erlöst wirst oder bei Krishna ankommst in der Erlösung, wirst du sehen, das ist noch nicht das Ende, sondern auch das muss noch transzendiert werden, um einzugehen in das Absolute. Und das ist eben der große Unterschied zwischen monistischen Befreiungslehren, das Eingehen in das Absolute, und monotheistischen Befreiungslehren oder Erlösungslehren in der indischen Tradition oder auch im Hinduismus. Und die Bhagavad Gita ist da ganz eindeutig, ja, die eindeutig sagt, jenseits von Brahman bin ich, ist Gott, ich bin höher als Brahman, ja. Und deshalb ist sozusagen dieser Text auch so paradigmatisch geworden, weil er die sogenannten Bhakti-Traditionen, also die Tradition der Gottesverehrung, im Hinduismus quasi an deren Anfang steht, was die Konzepte dieser Lehre angeht. Ja. Und deshalb ist die Bhagavad Gita auch so wichtig geworden, aber sie ist eben deshalb wichtig, weil sie nicht die Ausnahme ist, sondern weil sie ein Paradigma begründet, ja, was für viele, viele Hindus zentral ist in ihren religiösen Bestrebungen.
Sehr spannend. Jetzt sind wir schon fast am Ende der Folge angekommen, obwohl da natürlich noch viel mehr drin steckt. Was sagen Sie, was muss eigentlich noch erwähnt werden? Was sollte man unbedingt noch gehört haben, zumindest vielleicht zur Bhagavad Gita?
Also vielleicht noch der Punkt, dass die Bhagavad Gita eben eine ganz interessante Konzeption auch hat in Bezug auf diese Unvermeidlichkeit. Also dass die Bhagavad Gita, also diese Vision Gottes am Schluss ja auch noch beinhaltet, dass Arjuna eigentlich dann gezeigt wird, was ihm bevorsteht, dass das, was er meint, er hätte noch in der Hand. Ja, also ich verweigere jetzt meinen Dienst als Krieger und töte nicht.
Er sieht schon, wie die sterben, quasi.
Genau, und dann wird ihm quasi gezeigt, dass das, was er fürchtet, ist im Grunde schon passiert. Also das heißt, diese Dynamik des Geschehens, ja, also diese Ausweglosigkeit aus diesem Konflikt, die ja schon diagnostiziert wurde in dem Buch, was der Schlacht vorausgeht im Mahabharata, die hat jetzt etwas losgetreten, wo man einfach diesen Konflikt nicht mehr aufhalten kann. Das heißt, es ist unvermeidlich geworden, sozusagen diese Seite, die nach Ansicht von Krishna, also von Gott, gegen die Weltordnung kämpft und diese zu zerstören sucht, dass man das aufhält. Also man kann im Grunde den Lauf der Zeit nicht anhalten, nicht verändern, weil im Grunde die Konsequenzen des Handelns schon eingesetzt haben. Und das ist sozusagen an dieser Stelle wirft die Bhagavad Gita nochmal ein Schlaglicht auf diese berühmte indische Lehre vom Karman. Ja, dass eben auch die Karman-Lehre, also diese einfach die Lehre, dass jede Handlung quasi immer schon einen bestimmten Effekt produziert, die ist sozusagen intrinsisch. Das Resultat ist intrinsisch in einer Handlung. Das heißt, das Resultat passiert, auch wenn man sozusagen das Resultat nicht mehr will, zu dem Zeitpunkt, wo das Resultat dann vor einem steht, kann man das Resultat dann trotzdem nicht abwenden. Und das ist genau das, was Gandhi auch meint, wenn er sagt, Arjuna hätte das, wenn Arjuna jetzt gesagt hätte, ich kämpfe nicht, wäre das so, wie wenn er aus einem fahrenden Zug gesprungen wäre. Ja, er wäre tot gewesen, aber der Zug wäre trotzdem weitergefahren. Und deshalb ist sozusagen diese bittere Erkenntnis, ja, es ist hier etwas passiert, wo einfach die Folge schon eingesetzt hat, wo man denkt, man kann die Handlung noch verhindern, ja, den nächsten Schritt noch verhindern, aber man ist schon konfrontiert mit der Resultat vorherigen Handelns. Und das ist eben das, was der Bhagavad Gita dann auch eben klar vor Augen führt, ja. Und ich glaube, das ist etwas, was den Text auch so immer wieder so aktuell macht, weil man sozusagen sich konfrontiert fühlt mit großen Zusammenhängen und Zeitprozessen und Konstellationen, wo man merkt, okay, man kann sozusagen das Gesamtsetting nicht aufhalten. Sondern man muss dann gucken, was ist sozusagen die Bedeutung oder wie muss ich dieses Gesamtsetting einordnen? Um was geht es hier eigentlich, wenn ich tiefer schaue und wenn ich sage, okay, diese Sache passiert, wie stelle ich mich dazu? Ja, und da sagt die Bhagavad Gita schon, ja, also du musst dich jetzt dem stellen und diesen Konflikt ausfechten und versuchen, die grundsätzliche Bedrohung der Ordnung abzuwenden und nicht vor der Tatsache zusammenzubrechen, dass diese Ordnung erstens bedroht wird und zerstört wird und der Widerstand gegen diese Zerstörung auch wieder gewalttätig ist, ist kein Grund, nicht der Gewalttätigkeit einer als unrechtsmäßig handelnden Partei dem sich zu widersetzen und dagegen anzukämpfen.
Aber das ist nicht, oder ist das deterministisch gemeint? Also quasi, dass auch Gott in seiner Allgestalt das irgendwie auch vorherbestimmt hat, dass dieser Krieg zum Beispiel so geschieht. Also dass es tatsächlich wirklich nur auf die eigene Einstellung zu den Handlungen ankommt und überhaupt nicht mehr auf die Handlung selbst.
Also die eigene Einstellung zu den Handlungen erlaubt natürlich einem sozusagen dieses interesselose Handeln zugunsten einer Sorge um die Welt. Das ermöglicht das. Also das ist sozusagen der Anspruch dieser Lehre, auch von dem Karma-Yoga-Lehrer, ja. Und natürlich von also der Lehre, also dieser desinteressierten Handeln, aber natürlich auch das Bhakti-Yoga, also diese Methode der Gottesliebe, erlaubt einem auch ein interesseloses Handeln, weil man zugunsten des göttlichen Interesses an dem Erhalt der Weltordnung handelt. Auf der anderen Seite ist sozusagen dieser Zeitprozess, der Verlauf der Zeit und das akkumulierte Resultat menschlichen Handelns auch von Gott nicht aufzuhalten. Also das ist so etwas, wo auch sozusagen die Bhagavad Gita sagt, also als Gott halte ich, kann ich das nicht aufhalten, sozusagen, dass es jetzt zu diesem Konflikt kommt, weil jetzt dieser Konflikt da ist durch das akkumulierte Handeln und ich sozusagen eingreife, um diese Abwehr sozusagen aufzuhalten, aber trotzdem kann ich die generelle Tendenz menschlichen Handelns, die eben dominant Interesse geleitet ist, Begierde geleitet ist, Zorn und Furcht geleitet ist, das ist eben das, was die Mehrheit macht. Ja, sie sind alle Materialisten im Grunde, ja. Also sie wollen gut leben, no matter what, welchen Preis das auch eben hat für andere Lebewesen und so weiter. Und man muss im Grunde immer diese Normenbefolgung erzwingen. Und so ein Krieg ist eben ein Anlass, diese Normenbefolgung, die von einer Seite, so die Interpretation, bedroht wird, zu erzwingen. Und das ist immer gewaltsam, wenn man mit einem gewalttätigen, interessegeleitetem Handeln auf der Gegenseite konfrontiert wird. Und da hat man natürlich, man ist ja nicht gezwungen. Man kann natürlich sagen, okay, ich kämpfe nicht, aber das ändert an der Lage nichts. Ja, außer dass man eben dann sich nicht für die Sorge um die Welt eingesetzt hat und damit auch wiederum Verstrickung losgeworden ist.
Aber
Ja.
der Krieg ist ja da aufgrund dieses interessegeleiteten
Ja,
Handelns beider
genau.
Parteien. Oder kann man sagen, das ist auf Arjunas Seite nicht so? Also, was mir noch nicht so ganz in den Kopf geht, ist diese Idee, der Krieg ist ja entstanden durch dieses interessegeleitete Handeln und jetzt ist es kurz vorm Krieg und jetzt will eine Partei aussteigen und dann ist die Antwort, du musst den Krieg jetzt führen, aber nicht interessegeleitet.
Doch, das ist ja der, also nicht Interesse, dein Interesse konstituiert sich nicht über dein persönliches Empfinden von Leid und Freude, sondern dein Interesse muss sich orientieren an, ich sage das jetzt mal so, höheren Werten. Ja, das heißt, der Schutz der Weltordnung, wie sie ist, an sich unabhängig von dem, was das persönlich für dich macht und was das dir persönlich widerstrebt und so weiter und so fort, musst du das zugunsten eines höheren Gesetzes, musst du das Gesetz der Familie jetzt ignorieren. Und das ist genau die Message. Und dieses höhere Gesetz ist eben die Sorge um die Welt, der Erhalt der Ordnung, die allen Lebewesen Wohlergehen oder eben auch Befreiungsmöglichkeiten eröffnet. Und das ist das, wo es immer wieder drum geht, ja, um diesen Punkt. Und man kommt aus diesem Verstrickungszusammenhang nicht raus, indem man einfach sagt, ach, das mache ich jetzt aber nicht. Ja, gut, dann hat man das sozusagen situativ wieder Interesse geleitet, weil man sagt, so sehe ich das nicht gelöst. Aber man hat dadurch die Chance verspielt, seine eigenen Verstrickungen abzubauen, indem man sozusagen desinteressiert zugunsten eines höheren Gesetzes handelt.
Ja, sinnbildlich, ja, es ist nachvollziehbar. Realpolitisch weiß ich nicht.
Ja, aber ich meine, wenn wir diese Diskussion über sozusagen, wann adressiert man Kriegs- oder wann adressiert man Aggression, ja? Das sind ja, wir diskutieren das ja in der Gegenwart oft entlang rechtlicher Kategorien. Ja, und da geht es
Und die
aber
sind
dann
ja eigentlich
auch.
auch eine Darstellung eines höheren Guts, ne? Einer
Genau, es ist
Weltordnung,
da,
ja.
genau, es ist da auch Darstellung einer Weltordnung, die man für weniger oder mehr wünschenswert erachtet. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, wer hat da sozusagen die Lufthoheit, was die wünschenswerte Weltordnung ist. Und das ist ja genau der Konflikt. Ja, und diese Lehre vom Dharma ist sozusagen etwas, wo man sagt, dass der Leitfaden muss immer sein, der Erhalt einer Weltordnung nicht nur in einem legalistischen Sinne, sondern auch der Ressourcen der Lebewesen, und zwar aller, nicht nur die Menschen, auch Tiere und Pflanzen, die Elemente. Und gut, jetzt in diesem Horizont die Götter auch, ja, und all das, die eben Teil einer geschaffenen Welt sind. Und das ist im Grunde die Leitlinie, ja. Und das erlaubt dann eben diese Ausnahmeregeln, wo man sagt, ja, um das zu sichern, muss man eben auch gegen moralische Grundprinzipien wie Gewaltlosigkeit, wie sozusagen Maß halten, wie nicht lügen und so weiter quasi verstoßen, um die Ordnung an sich zu erhalten. Es gibt eben diese Situationen, wo das notwendig ist. Aber eben nicht einfach nur, weil man sozusagen sein Territorium verteidigt. Ja, das sagt ja Krishna auch. Also das ist jetzt doch, muss dir egal sein, was dabei rauskommt. Es geht hier nur um die Ordnung. Es geht darum, diese Grundlage für alle, jenseits deiner Familie, jenseits deiner persönlichen Befindlichkeiten zu sichern. Und das hat dann noch den Bonus, dass du weiterkommst auf deinem persönlichen Weg der Befreiung und des Erreichens eines Stadiums oder eines Zustands der wahren Glückseligkeit. Das ist sozusagen das metaphysische Versprechen, was damit in der Bhagavad Gita einhergeht.
Was würden Sie denn noch sagen am Ende, wenn man sich für die Bhagavad Gita interessiert, kann man sie eigentlich einfach lesen, oder? Also ich war jetzt eigentlich überrascht, wie, also offensichtlich versteht man natürlich nicht alles, aber zum Beispiel diese Reklamausgabe ist ja so 140 Seiten lang mit Vor- und Nachwort noch und es ist ja auch auf Deutsch so übersetzt, dass es auch ein Versmaß hat und sich auch reimt und so mit ein paar auch schönen, auch auf Deutsch klingenden Formulierung, also das kann man eigentlich auch heute noch und auch Uneingeweihten empfehlen, sich damit zu beschäftigen, oder?
Absolut, absolut. Also ich meine, es gibt ja da verschiedene deutschsprachige Übersetzungen. Also die Reklamausgabe ist ja nun eine etwas ältere, wo man sich eben noch, Sie haben es gerade gesagt, an dem Versmaß darum bemüht hat, das auch wiederzugeben. Aber es gibt auch Prosa-Übersetzungen, die sehr gut zugänglich sind und auch mit Annotationen, also und Erläuterungen von wissenschaftlicher Seite. Also das ist doch eigentlich ein gut zugänglicher Text. Aber es ist auch eben anspruchsvoll, sich rein zu versetzen, dass eben Yoga nicht, zum Beispiel ist es wichtig, immer im Kopf zu behalten, Yoga heißt nicht unbedingt das, was wir hier mit Yoga in der Moderne oft verbinden, sondern es ist Methode, Praxis und so weiter, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. In der Bhagavad Gita natürlich meistens eben das Ziel der Befreiung. Oder der Selbsterkenntnis, also der Erkenntnis des unsterblichen Selbst in einem. Oder eben Gottes dann in bestimmten Kapiteln.
Und was waren eigentlich so Forschungsfragen, die Sie in Ihrer Karriere besonders interessiert haben an der Bhagavad Gita?
Also zum einen hat mich interessiert diese Frage, wieso eigentlich dieser Text im Epos ist. Also es war lange Zeit, wurde dem Text, da, ja, der gehörte eigentlich gar nicht hin, der stört irgendwie das Epos, die Erzählung. Wie kann man sozusagen so einen dramatischen Beginn der Schlacht so krass stoppen? Ja, also es ist so quasi der Suspense, ja, wird unterbrochen. Und mich hat dann interessiert, wie sozusagen das, was da reflektiert wird, gerade am Beginn der Gita und die Argumente, die dann kommen, zur Arjunas Krise oder Fundamentalfrage, ob es da sozusagen, wie das verknüpft ist mit dem, was vorher diskutiert wurde. Und das habe ich eben doch einigermaßen ausführlich untersucht, wie das schon in dem Buch vorher diese ganze Argumentation sozusagen ausgebreitet wurde. Aber die Bhagavad Gita bringt es nochmal in einer einzigartigen Weise auf den Punkt. Und sie hat eben dieses neue Konzept des höchsten Wesens, ja, dieses einzigen höchsten Gottes und ist eben auch unglaublich plastisch, wie das gestaltet ist mit diesem Zusammenbruch und so weiter. Also diese Verbindung zum Epos hat mich interessiert und natürlich dann auch diese philosophische Frage selbst, die ich eben auch gerade vor dem Hintergrund auch von Fragestellungen aus der europäischen Philosophie, also Stichwort Kant, da auch aufgeworfen wird, was sind eigentlich die Maßstäbe des Handelns? Und das heißt sozusagen dieser Aufbau der Argumentation in dem Text, wie ist das jetzt eigentlich, wie logisch ist der Text, gibt es Brüche in dem Text, wie kann man das erklären und kann man trotzdem diese Brüche wahrnehmen, die vielleicht, die aus einer Textgeschichte kommen, ja, weil das wahrscheinlich schon mehrere Autoren hatte oder verschiedene Stadien, in denen der Text komponiert wurde. Und wie kann man aber trotzdem eine innere Logik in der Argumentation ausmachen? Und das hat mich immer sehr interessiert. Und der Text beschäftigt mich auch weiter. Also es ist ja noch, gibt noch einen weiteren Offenbarungstext im Mahabharata gegen Ende des Textes im Buch 12. Und da wird auch auf die Bhagavad Gita Bezug genommen. Eine etwas andere monotheistische Lehre bietet, die auch eine lebendige Tradition im Hinduismus im Grunde auch begründet hat. Und es gibt auch einen Text im 14. Buch des Mahabharata, wo sozusagen diese Situation zwischen Arjuna und Krishna nochmal neu aufgegriffen wird, aber es werden ganz andere Lehren verkündet. Also da ist von Gottes Lehre überhaupt gar keine Rede mehr, sondern da geht es wieder um Rituale und die Erkenntnis des Selbst. Also es ist eher so die upanishadische Tradition, die da wieder sich äußert nochmal und im Grunde die Bhagavad Gita auch in Frage stellt mit dieser Lehre. Also es zeigt schon im Mahabharata, hat man gesehen, die Bhagavad Gita beschäftigt die Leute, weil eben dazu Texte kommen, die das entweder versuchen zu widerlegen oder sozusagen die Bhagavad Gita lehrt eigentlich was ganz anderes. Oder sie wird zitiert, um eine andere, etwas modifizierte Gotteslehre, ähnlich monotheistischer Art, zu formulieren. Also diese Bezüge im Epos haben mich sehr interessiert und natürlich auch diese Frage des Handelns, wie wird da dieser Begriff von Karman gedeutet und auch diese Zeitkonzeption, habe es ja vorhin angedeutet, also es wird was konfrontiert, wo man denkt, das passiert jetzt und merkt halt, das ist im Grunde schon passiert. Also das sind Punkte, die mich sehr interessiert haben und auch diese Sankhya-Philosophie, die in der Bhagavad Gita auf die Bezug genommen wird und die formuliert wird. Das ist ein meiner Forschungsthemen im Bereich der indischen Philosophiegeschichte und von daher kam der Text natürlich auch für mich auf dem Schirm.
Ja, dann vielen Dank nochmal, Frau Marlina, dass Sie uns so an Ihrem Wissen hier haben teilhaben lassen und
Ja,
mir über die
sehr
Bhagavad
gerne.
Gita besprochen haben.
Sehr gerne. Hat mich gefreut.
Mich auch. Vielen Dank und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 Euro im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.